ISM Perspectives On, der Interview-Podcast mit Expertinnen und Experten aus Wirtschaft und Wirtschaftswissenschaft. Heute Perspectives On, the future of language translation.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von ISM Perspectives On. Mein Name ist Julian Tröndle, ich bin Redakteur im Fernstudium am ISM Campus in Stuttgart. Und mein Gast heute ist Simone Scharrer. Sie ist Leiterin der WDS, der Würzburger Dolmetscherschule, schon seit 50 Jahren eine Institution unter dem Dach der ESO Education Group, zu der auch die ISM gehört. Wie so viele Branchen ist auch das Berufsfeld von FremdsprachexpertInnen aktuell mit vielfältigen Transformationen konfrontiert, die nicht zuletzt mit den rasanten Entwicklungen im Feld der KI zusammenhängen. Die Rolle von DolmetscherInnen und ÜbersetzerInnen wird, so zumindest manche Stimmen, dabei mehr und mehr zu der eines Human in the Loop, der den Output der AI-Tools nur noch redigiert bzw. validiert. Andere Stimmen wiederum sind fest überzeugt, dass die Übersetzung von Sprache ja was derart Komplexes und reich an metasprachlichen Nuancen ist, dass der Mensch weiterhin zentraler Bezugspunkt bei der Sprachenübersetzung bleiben wird. Ich freue mich sehr, dass Simone Scharrer sich die Zeit genommen hat, über all diese Themen mit mir zu sprechen heute. Herzlich willkommen hier im Podcast, Simone.
Hallo Julian, danke, dass ich da sein darf.
Ja, ich habe schon in der Anleitung so ein bisschen angedeutet, dein beruflicher Werdegang ist eng mit der ESO verbunden. Du bist nicht aus dem Nichts in die Position der Leiterin der WDS gekommen. Kannst du vielleicht für unsere HörerInnen mal kurz deinen beruflichen Werdegang rekapitulieren?
Ja, das kann ich gerne machen. Der war tatsächlich wahrscheinlich etwas ungewöhnlich. Also vorweg, ich hatte nie den Plan, mal eine Schule zu leiten. Und eigentlich war mir auch nicht klar, dass ich mal in diesem Bereich, im Bereich Übersetzen und Dolmetschen arbeiten werde. Nach dem Abitur bin ich erstmal, wie so viele heute auch, ins Ausland verschwunden, in die USA in meinem Fall. Und dann kam ich zurück und mir war ziemlich klar, ich möchte was mit Sprache machen. Also dieses Auslandsjahr hat es definitiv in mir bewirkt. Und für mich war aber die Entscheidung jetzt nicht, soll es ein Anglistikstudium werden oder ein anderes Hochschulstudium, sondern ich wollte unbedingt etwas Praktisches machen, wo ich gleich zu Beginn loslegen kann. Und dann, nachdem sich die Würzburger Dolmetscherschule da befand, wo ich damals auch wohnte, war das für mich also quasi nicht so schwierig, diese Entscheidung zu treffen. Dann bin ich da gelandet und habe eine Ausbildung zur Übersetzerin und Dolmetscherin gemacht mit Englisch und Spanisch, mit dem Fachbereich Naturwissenschaften. Das hat mich in der Schule schon immer interessiert und es gab es da. Ja, und dann war ich nach der Ausbildung, hatte relativ gute Dozenten bei mir an der Schule, die mir empfohlen haben, ich sollte auf jeden Fall noch weiter studieren. Also war der Traum vom Hochschulstudium dann doch noch da. Und da ging ich dann so quasi in direktem Kontrast zum sonnigen Kalifornien nach Großbritannien, nach Birmingham, ins sogenannte Black Country, große Industriestadt, und habe da meinen Master in Translatorik gemacht mit Schwerpunkt Politik. Ja, und als ich dann zurück nach Deutschland kam, ging das Bewerben los, wie das bei vielen jungen Leuten nach dem Abschluss so ist. Und es war dann irgendwie eine Wendung des Zufalls, dass ich dann an der WDS wieder landete. Da hatte nämlich gerade eine Dozentin gekündigt und ich habe die Stelle kurzerhand übernommen. Und jetzt, bald 20 Jahre später, bin ich immer noch da, mittlerweile als Leitung der Schule.
Du warst jetzt bei der Gründung der WDS vor über 50 Jahren natürlich nicht dabei, kann man sich denken. Trotzdem, vielleicht weißt du so ein bisschen, was der ursprüngliche Initiator war für die Gründung der WDS und seit wann gehört sie auch zur ESO und vielleicht auch, was hat sich am Ausbildungsportfolio in all diesen Jahren verändert?
Ja, da muss man tatsächlich, wenn man die Historie der WDS betrachtet, ziemlich weit zurückgehen. Ich glaube, es war in den 20er, 30er Jahren, als der Bedarf nach Fachkräften in diesem Bereich in Deutschland so wirklich anstieg. Dann kam der Zweite Weltkrieg dazwischen, aber der hat auch etwas bewirkt, wie viele Krisen. Denn er hat gezeigt in den Nürnberger Prozessen, dass das Simultandolmetschen, gerade mit den alliierten Kräften, die dann ja noch viele Jahre bis heute teilweise in Deutschland sich aufhielten, sehr wichtig wurde. Und das erforderte, das haben die Prozesse auch gezeigt, nicht einfach Sachkunde in einer anderen Sprache, sondern das ist eine ganz eigene Disziplin, ja? Sowohl das Übersetzen als auch das Dolmetschen. Und aus diesem Bedarf heraus, der immer mehr sich durchsetzte in Deutschland, gründete ein Übersetzer die erste Sprachenschule in Würzburg in den 50er Jahren. Und aus dieser Schule in Fusion mit einer weiteren Schule, die sich auch herausgebildet hatte im Würzburger Markt, ist dann die Würzburger Dolmetscherschule entstanden auf die Initiative von Pierre Semiday, dem Gründer auch der ESO Education Group. Und es war auch Herr Semiday, der die staatliche Anerkennung für unsere Ausbildungen, die wir heute teilweise tatsächlich immer noch im Programm haben, beim Kultusministerium durchsetzte. Und ja, so wurde die Schule aus den Anfängen eines wirklichen Bedarfs in der Wirtschaft mit sehr viel Technik auch damals schon im Verbund zu dem, was sie heute ist. Immer noch eine hochkarätige Ausbildungsstätte in Würzburg, in der wir nicht nur einen sehr starken Fokus auf Sprachen setzen, sondern eben auch auf Technik.
Hm. Das war so ein bisschen der Blick zurück in die Historie. Kommen wir vielleicht mal jetzt in der Gegenwart auch das Thema, warum wir heute uns hier zusammengesetzt haben. Es gibt vermutlich kaum ein Feld, wo generative KI aktuell schon so leistungsstarke Ergebnisse produziert wie bei der Übersetzung von Sprachen. So Tools wie DeepL oder auch die bekannten Large Language Models bieten da schon auch für den Laien niederschwellige Möglichkeiten an, da auch Dinge zu generieren und auch damit zu arbeiten. Wirkt diese Transformation, die da aktuell stattfindet, sich auch so radikal auf das Berufsfeld von DolmetscherInnen und ÜbersetzerInnen aus, wie das von außen zumindest einen Anschein hat aus deiner Sicht?
Ja, ich würde schon sagen, dass das für uns auch eine riesige Transformation der Branche bedeutet. Ich denke, weil du jetzt gesagt hattest, dass es eines der Felder ist, das am stärksten betroffen ist, das würde ich jetzt so nicht sehen, aber du meintest ja auch so in der breiten Wahrnehmung und da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Klar, ich meine, wenn Sprachmodelle, die darauf aufgebaut sind, durch Spracheingabe aufgrund von Trainingsdaten Fakten auszuspucken, dann bezieht sich das natürlich sehr stark auf unseren Beruf, auf das Übersetzen, was die schriftliche Disziplin bedeutet, aber tatsächlich auch auf die mündliche Disziplin, auf das Dolmetschen. Da können wir dann nachher noch näher drauf eingehen. Es ist eine gewaltige Transformation, aber ich möchte auch sagen, dass wir Übersetzer und Dolmetscher natürlich schon seit vielen, vielen Jahrzehnten eng mit Technik im Einklang arbeiten. Und insofern ist es wie dann wiederum wahrscheinlich in vielen Branchen, wenn du bereit bist, diesen Weg mitzugehen als Einzelner und ihn auch in der Ausbildung ordentlich vermittelt bekommst, dann sehe ich das als große Stütze. Und dann gibt es aber natürlich noch diesen Aspekt des Unbekannten, wo wir alle, ich glaube alle Gesellschaften, uns fragen, wo führt das noch hin und bin ich überhaupt in ein paar wenigen Monaten, Jahren noch relevant? Ja, das wird die Zukunft weisen.
Du hast schon ein bisschen auf diese disziplinäre Trennung zwischen, ich sage jetzt mal, Textübersetzung am Schreibtisch und der simultanen Übersetzung von Sprache in Dolmetscher-Situationen verwiesen. Ich vermute, diese Differenzierung ist auch relevant, wenn man jetzt über den Einsatz von KI und die Tools, die da zur Verfügung stehen, spricht, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also das schriftliche Übersetzen hat natürlich sehr starken Anwendungsbereich in der KI, da auch die einschlägigen CAT-Übersetzungstools, Computer-Aided Translation, ne, die es schon seit vielen Jahrzehnten gibt, sich mit dem Erscheinen von zum Beispiel, du hattest DeepL angesprochen, frei verfügbarer Übersetzer, webbasiert. 2017 sind die auf den Markt gekommen, so richtig für die Öffentlichkeit. Und im Zuge dessen haben natürlich auch die großen etablierten Tools angefangen, KI-Lösungen einzubinden, ne, sodass Übersetzer, die vorwiegend schriftlichen Content bearbeiten, natürlich sich diese Hilfe zu eigen gemacht haben, ne, um somit auch wesentlich schneller liefern zu können. Der Content an zu übersetzendem Material ist tatsächlich durch Globalisierung und viele andere Trends stetig angestiegen und die Möglichkeit, diesen zu bewältigen, steigt jetzt eben auch, ne, sodass die Effizienz gesteigert wird, gerade im schriftlichen Übersetzungsbereich. Im mündlichen ist das alles noch ein bisschen schwieriger. Denn da gibt's zwar auch jetzt schon also wirklich rasante Entwicklungen, die auch tolle Ergebnisse liefern. Ich habe jetzt neulich mal das neue Google Phone ausprobiert, das eine gerätbasierte Software hat für simultan Dolmetschen, ne? Das faked dann quasi in einer anderen Sprache sogar die Stimme des Anrufers. Ja. Auch da kommt es ganz stark darauf an, mit welchem Sprachenpaar man arbeitet. Wir reden jetzt natürlich hier ganz häufig von der wichtigsten Fremdsprache in Deutschland, Englisch und Deutsch. Und da ist tatsächlich auch die Latenz, also die Verzögerung, die ein solches Tool produzieren würde, bevor es die Sprachausgabe leisten kann, sehr gering. Ne? Also da sind dann für den Laien sowieso, aber auch für Leute, die das professionell beurteilen können, sind die Ergebnisse wirklich sehr, sehr gut mittlerweile schon. Aber das gilt natürlich nicht für alle Sprachenpaare. Ne? Und wenn man KI in der Sprache beurteilen möchte, sollte man, wie bei so vielen anderen Themen auch, immer das große Ganze betrachten. Und da sind wir noch lange nicht da, dass wir ersetzt werden.
Hm. Du hast vorhin schon diese CAT-Tools angesprochen. Was fällt denn alles in den Rahmen sogenannter CAT-Tools? Und vielleicht kannst du uns auch mal kurz beschreiben, eine Anwendungssituation bei einer simultanen Dolmetschersituation, wie solche Tools zum Einsatz kommen und wie sie auch Sprachexpertinnen da unterstützen können.
Ja, also ich würde jetzt bei dem Begriff CAT-Tools tatsächlich nicht das Dolmetschen mit einbeziehen, sondern Computer-Aided Translation ist für mich in erster Linie das schriftliche Übersetzen. Ne, da gibt es, hat man ja schon gesagt, etliche Firmen, die da seit langem etabliert sind und bei denen auch die allermeisten Übersetzer quasi eine Lizenz besitzen, sodass Kunden, die häufig mit Übersetzungen zu tun haben, schon die Termbanken quasi mitliefern für den Übersetzer mit dem gewünschten Fachvokabular, ne, oder auch der typischen Unternehmenssprache die Anwendung finden soll. Und dann hat man eben on top diese KI-Cloud, häufig als Cloud-Version, die Einbindung, die den Prozess dann wahnsinnig beschleunigt. Beim Dolmetschen ist es so, dass wir da noch eher am Anfang stehen, ne? Speech-to-Speech ist wesentlich komplizierter als Speech-to-Text oder die Varianten, die umwandeln tatsächlich. Aber auch da, Firmen, die es auch schon seit vielen Jahrzehnten gibt, die Konferenz-Dolmetsch-Technik früher bereitgestellt hatten für große Kongresse, ne? Oder auch Sportereignisse, Politereignisse, die arbeiten jetzt auch mit KI und bieten das an. Und da gibt es momentan noch, würde ich sagen, himmelweite Unterschiede in der Qualität. Aber die Frage ist eh immer, wie viel Technik möchte ich bei meinem Event einsetzen? Wie viel Technik kann ich mir leisten? Und vor allem auch, will ich quasi ohne menschliche Betreuung arbeiten? Was ist der rechtliche Aspekt dahinter? Was ist der Versicherungsaspekt dahinter? Was ist der Qualitätsstandard, den ich haben möchte?
Da sprichst du jetzt auch schon eine Sache an, nämlich die Rolle, die dann der Übersetzer, die Übersetzerin, die Dolmetscherin in solchen Situationen annimmt, ist ja auch dann eine andere als zuvor. Ich habe in der Anmoderation schon so einen Begriff benutzt, so Human in the Loop. Würdest du sagen, dass die Rolle des Dolmetschers oder der Dolmetscherin dann mehr zu so einer Art Lektor wird in dieser neuen Arbeitsweise in Kollaboration mit der KI?
Auch da würde ich wieder eine differenzierte Antwort geben. Das kommt immer darauf an, was gewünscht ist. Ja? Natürlich kann man sagen, es gibt alle diese Möglichkeiten. Zum einen muss derjenige, der Kunde, die Kundin, die ein Event, wo gedolmetscht werden soll, auf die Beine stellen möchte, natürlich wissen, was gibt es alles, wie viel Technik möchte ich hier, wie ist mein Bedarf. Ja? Auf der anderen Seite glaube ich nicht, dass Menschen, die ein Projekt haben, bei dem es darauf ankommt, dass das Ergebnis ein sehr gutes sein soll, das ohne professionelle Betreuung umsetzen wollen möchten. Und ich glaube, das wird in der Zukunft auch noch der Fall sein. Menschen wollen Menschlichkeit eigentlich immer. Ja? Und die Einbindung von Technik ist eine sehr schöne Entwicklung, weil sie die Effizienz steigert, ja, und uns ermöglicht, gut, schnell und professionell mit Einbindung von Technik zu arbeiten. Und ja, ich glaube schon, je mehr auch die Lehre, ne, und da schließe ich uns mit ein als Würzburger Dolmetscherschule, auf technischen Fortschritt setzt, diesen in den Ausbildungen auch konsequent umsetzt, den Studierenden bietet, was der Markt zur Verfügung hat, umso mehr wird es junge professionelle Dolmetscherinnen und Dolmetscher geben, die damit arbeiten möchten. Ja. Wenn diese dann auf dem Markt sich durchsetzen, dann ist meine Antwort auf deine Frage ein Jein. Mhm, ja. Es wird die einen geben, es wird aber, glaube ich, immer auch die Situationen geben, in denen einfach ein Miteinander und mehr Menschlichkeit gefragt ist. Und dann ist es womöglich auch schöner ohne Technik.
Mhm. Auf die Implikationen, was das bedeutet für die Ausbildung, auch diese neuen technologischen Entwicklungen, gehen wir später auf jeden Fall auch noch ein. Vielleicht davor, es gibt ja auch Stimmen, die sagen, in extrem spezialisierten Feldern, sagen wir zum Beispiel im Bereich Patentrecht oder auch in der Kommunikation innerhalb gewisser wissenschaftlicher Communities, da stoßen die gängigen, gegenwärtigen KI-Tools doch noch nach wie vor an ihre Grenzen. Das heißt, es braucht da immer noch eine extreme Einarbeitung seitens des Dolmetschers, der Dolmetscherin, um auch sich mit der Materie vertraut zu machen. Würdest du dem zustimmen, dass es diese Expertise braucht und dass sie nicht so ersetzt werden kann, 1:1 von der Technologie?
Ja, würde ich auf jeden Fall zustimmen. Also wir sehen das tatsächlich auch bei uns in der WDS. Wir haben einmal im Jahr einen Karrieretag, bei dem wir Unternehmen auch überregional einladen, um zu sehen, was sind denn die Bedarfe, ne? Und für meine Studierenden natürlich auch, wie kann ich mich orientieren, was ich später mal machen möchte. Und gerade Wirtschaftskanzleien, Anwaltskanzleien, Patentanwaltskanzleien, wie du gerade schon richtig sagtest, sind wirklich das Feld, in dem meine Erfahrung, und ich bin jetzt seit 18 Jahren an der Schule, gezeigt haben, dass der Trend eher wieder dahin zurückkehrt, dass man sich die Leute in-house gerne halten möchte und vertraut machen möchte vor Ort mit den Prozessen und dann natürlich auch mit der Terminologie, die anfällt. Natürlich wird da immer mehr Technik verwendet werden. Ein großes Unternehmen wird sich auch zunehmend leisten können, vielleicht eigene Tools in der Zukunft dann mal bereitzustellen. Aber ich denke, die Bearbeitung von Verträgen, ne, bevor die rausgehen, oder wie du schon sagst, von Patenten, die wird nicht ohne die menschliche Betreuung. Heute ist es noch fast die alleinige Ausarbeitung in diesen fachlich sehr spezifischen Bereichen durch den Menschen. Aber ich glaube, je mehr die Technik auch greifbar sein wird für diese Unternehmen, auch finanzierbar sein wird, ne, und verlässlicher werden wird, desto mehr wird sie auch eingebunden werden.
Es gibt ja auch abseits dieser hochspezialisierten Bereiche ein Feld, wo ich sagen würde, da stößt die KI auch immer noch an ihre Grenzen. Das ist eigentlich der Bereich, wo es in so metasprachliche Dinge hineinspielt. Das Erkennen von vielleicht auch interkulturellen Nuancen in der Sprache, von Dingen wie nicht gemeinten Sprechen, von Humor. Ja. Da ist ja die KI immer noch sehr fehleranfällig, um nicht zu sagen, eigentlich ja nicht fähig, das alles richtig zu deuten, wie es ein Mensch, der irgendwie sozialisiert ist in der Weise, dass man diese ganzen Marker dann auch in einem Dialog erkennen kann. Wie blickst du auf den Aspekt von diesen metasprachlichen Phänomenen, wenn es um Sprachenübersetzung geht? Würdest du dazu stimmen, dass da die KI immer noch ja, eklatante Defizite hat?
Ja, auf jeden Fall. Also weil da eben der Mensch fehlt. Hm. Ja, also solange die KI KI ist und nicht das humane Gesamtkonzept imitieren kann, wird das auch nicht der Fall sein. Und auch das widerspricht sich ja in sich eigentlich. Also wir sind ja deswegen so besonders und suchen den Kontakt zueinander, weil das sehr facettenreich ist, was ein Mensch ausmacht. Ne? Bloß weil wir zwei jetzt uns verständigen können durch die gleiche Sprache, die wir sprechen, finden da ja auch trotzdem noch ganz viele andere Aspekte statt. Und das sieht man gerade so im, ich würde jetzt mal als Beispiel vielleicht auch den Gesundheitskontext nehmen. Also wir haben ja eine hervorragende Uniklinik in Würzburg und die haben jetzt gerade ein Projekt in der Ausbildung von jungen Ärzten eingebracht in die Ausbildung im 8. Semester, wo Anamnesegespräche mit einem Dolmetscher quasi durchgeführt werden sollen. Deutschland ist ein Zuwanderungsland und wenn wir junge Ärzte und Ärztinnen ausbilden wollen, die vielleicht auch mal in eine Praxis eröffnen irgendwo auf dem Land, ne, und jetzt nicht alle in der Klinik Arbeit finden, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie häufig Patienten vor sich haben, die sich nicht korrekt im Deutschen artikulieren können, hoch. Mhm. Und kein Arzt würde, glaube ich, unempathisch der Patientin ein Tool ins Gesicht halten und sagen, sprechen Sie da mal rein, was Ihnen fehlt in Ihrer Muttersprache, um dann gemeinsam zu eruieren, wie können wir denn hier behandeln. Ja? Natürlich ist auch das Einbinden von Humandolmetschern kostspielig, aber es gibt Mittel und Wege, um das trotzdem zu gewährleisten. Wir machen ein Projekt mit der Uniklinik, wo wir junge Ärzte und Ärztinnen eben schulen, ja, wie der Umgang mit einem Dolmetscher ist, wie auch das Gefühl sein kann, ein gewisses Maß dieser hohen Verantwortung in der Anamnese, nämlich kommt die Sprache an, kommt die Botschaft an, versteht derjenige, was ihm Schlimmes oder vielleicht auch hoffentlich weniger Schlimmes fehlt beim Patienten. Und das gibt man lieber an einen Menschen in einer solchen Situation, als dass man sich auf Technik verlässt. Und ich denke, das wird auch nie aufhören.
Gab es vielleicht auch schon in deiner beruflichen Praxis schon Momente, wo du durch das Erkennen von metasprachlichen Dingen, von zwischenmenschlichen Clues auch einen Fehler vermieden hast? Oder kennst du das aus deiner beruflichen Praxis?
Ja, da gibt's Dutzende Beispiele. Also wir hatten ja vorhin über das Patentrecht gesprochen, ne? Weil jetzt wären zum Beispiel auch Marketingtexte, ne? Die zwar in der Grundsubstanz natürlich sehr, sehr gut übersetzt werden können, schriftlich in der Form jetzt, aber die Botschaft, die da mitschwingen soll, ja, die sich ja manchmal an ein ganz gewisses Zielpublikum richtet, das ganz gewisse Erwartungshorizonte hat, ja, das in der Übersetzung zu treffen, dabei muss man eine riesige Kulturbrücke teilweise überwinden und da ist dann meistens das Ergebnis in der Zielsprache von den Begrifflichkeiten her ein ganz anderes, ja, als es in der Ausgangssprache war. Sowas passiert einem quasi täglich, deswegen sagt man ja auch, dass Leute, die im Übersetzungsbereich, im Marketing arbeiten, eigentlich eher neu kreieren, ne? Transkreatoren sind dann sozusagen. Aber es gibt auch ganz andere Beispiele, wo Menschlichkeit, darauf möchte ich gerne noch mal kurz zurückkommen, einfach eine viel größere Rolle spielt als das, was eigentlich passiert. Auf einem Medizinkongress, auf dem ich gedolmetscht habe zum Beispiel, ich war mit einer Partnerin da, weil man das bei längeren Veranstaltungen immer tut. Ne? Man geht als Simultandolmetscherin nie alleine raus, sondern man hat immer jemanden an seiner Seite, der einen dann nach 15 oder 20 Minuten ablösen kann, wenn du einfach nicht mehr die Stamina hast, ne? Und dich kurz erholen musst. Und wir saßen direkt unterhalb der Bühne und der Kongress in unserem Hintergrund und die Redner waren auf der Bühne. Und für mich und meine Partnerin war ziemlich schnell klar, dass der Redner, der gerade am Pult steht, dass es ihm offensichtlich nicht gut ging. Ja, also er hat sich zwar so durchgekämpft durch seine Rede, aber er wurde immer ja fahler im Gesicht. Und meine Kollegin hat dann einfach kurzerhand die Initiative ergriffen, ist aufgestanden und hat das Wort ans Publikum gerichtet und gesagt, wir legen jetzt eine 10-minütige Pause ein, wofür der Professor dann auch sehr, sehr dankbar war. Ne? Sowas würde die KI vermutlich nicht erkennen.
Der Bundesverband der deutschen Dolmetscher und Übersetzer kommt auf Basis von Auswertungen zu der aktuellen Situation, auch wie Technik und Technologie schon eingesetzt wird, ja zu einem Befund, dass das Ziel ja nicht eine punktuelle Einbindung von Menschen in einen ansonsten automatisierten Prozess sein kann. Das macht das Beispiel von dir jetzt vielleicht auch schon mal ganz gut deutlich. Weil sie sagen, ich zitiere jetzt mal an der Stelle, die Hoheit über Sprachen und deren Übertragung kann nicht von Maschinenexperten übernommen werden, sondern gehört in die Hände von Übersetzungs- und Dolmetsch-Experten. Sie sind es, die wissen, wie, wann und an welcher Stelle im gesamten Übertragungsprozess die Technologie sinnvoll abgewogen genutzt werden kann. Das klingt ja weniger als erstmal nach Angst vor diesen zukünftigen Szenarien als nach so einem Moment der Selbstermächtigung und auch einem gewissen Selbstvertrauen. Würdest du sagen, das ist ein guter Ansatz, um jetzt auch der Situation zu begegnen?
Ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Also nicht umsonst durchläuft man ein langjähriges Studium, um Konferenzdolmetscherin zu werden. Nicht umsonst legt man als Übersetzer eine Beeidigung vor Gericht ab, bevor man wirklich vor Behörden dolmetschen darf. Ja? Also es bedarf vielen Jahren von Erfahrung. Es bedarf einem gewissen Maß an Weltwissen, ne, und an Empathie und an vielen anderen Soft Skills, um Situationen immer vernünftig einschätzen zu können. Das gilt vordergründig wahrscheinlich eher fürs Dolmetschen, wo es wirklich zu wörtlichen, kommunikativ-mündlichen Auseinandersetzungen, also im positiven Sinne jetzt zwischen Menschen kommt. Aber es gilt meines Erachtens auch fürs Übersetzen, denn vorhin hattest du gesagt, metasprachlich zwischen den Zeilen liegt unglaublich viel. Allein schon die Intention, warum ein Text überhaupt übersetzt werden soll, die Ausgangstextleserschaft und ob es eine vergleichbare Zielleserschaft gibt, welchen Zweck, welche Funktion verfolgt diese Übersetzung überhaupt. Und natürlich kann man ein Tool, wenn man immer wiederkehrende gleiche Sachverhalte hat, dementsprechend trainieren, geht immer. Aber die Hoheit darüber, wie dieser Content, der generiert wird, quasi dann endgültig bewertet werden kann und ob er dann tauglich ist für die Zwecke, die er erfüllen soll, das sollte immer in menschlichen Händen bleiben.
Ich denke trotzdem an, dass Studierende auch an deiner Schule vielleicht auch mit einem gewissen sorgenvollen Blick in die Zukunft schauen, aufgrund der Rasanz der aktuellen technologischen Entwicklung. Wie begegnet ihr denn diesen Sorgen, vielleicht auch, wenn ihr damit konfrontiert werdet im Alltag?
Ja, ganz sicher werden wir damit konfrontiert. Das hat tatsächlich auch immens zugenommen. Ne? Auf jeder Messe, auf der wir sind, jedes Gespräch, wo auch Eltern dabei sind, das wir führen, hat eigentlich immer diese Frage. Und was ist mit KI? Auch da glaube ich übrigens, dass ich nicht alleine bin. Ich glaube, in vielen Branchen wird diese Frage mittlerweile, bevor man sich entscheidet für eine Ausbildung oder für ein Studium, gestellt. Und man sollte dann gute Antworten parat haben. Ich glaube, dass durch den Wandel, den die Arbeitswelt insgesamt durchläuft, uns auch in vielen Feldern die Augen neu geöffnet werden. Es ist nicht das erste Mal, dass Technik alles auf den Kopf stellt und dass man das Ende der Welt quasi schon prognostiziert. Auch das geschieht immer wieder. Bislang ist es nicht eingetreten. Wir begegnen diesen Sorgen häufig mit ganz klaren Antworten und sagen, ja, es stimmt, Prozesse werden automatisiert. Nicht endgültig, aber es erleichtert das Arbeiten immens und es kann einem sogar sehr viel Spaß machen, wenn man die Offenheit für Technik mitbringt. Das heißt, zunächst muss ich aufklären darüber, dass wir ja ein Spracheninstitut sind, ja, wir bilden Dolmetscher und Übersetzer aus, aber wir bieten noch so viel mehr. Ja? Unsere Ausbildungen führen häufig auch auf ganz andere Berufswege. Die klassische Inhouse-Übersetzerin für zwei Sprachen, die gibt es auch noch. Die gibt es heute nur in ganz anderen Firmen als früher üblich. Ja, wir haben zum Beispiel IT-Unternehmen, Anwaltskanzleien, ja, die wieder Leute suchen, die kommunikationsstark sind, die mit dem Anspruch der Themen klarkommen in der Firma, aber gleichzeitig eben auch das sprachliche Know-how mitbringen, um eben dort auch zu übersetzen, aber auch andere Jobs quasi auszuüben in der Firma.
Und wie schlägt sich das konkret im Ausbildungsportfolio auch der Schule wieder? Und das ist ja oft das Problem an Institutionen, dass gewisse Standards festgelegt werden weit im Vorfeld und mit der Rasanz der Entwicklung oftmals auch gar nicht Schritt halten können. Wie habt ihr da einen Weg gefunden, das trotzdem zu implementieren?
Sehr gute Frage. Also wir haben das Glück in Bayern, ich weiß, in anderen Bundesländern ist es nicht der Fall, jetzt gerade in meinem Bereich, ne, im Bereich Sprachenausbildungen. Wir haben zwei brandneue Lehrpläne für die zwei Ausbildungsrichtungen, die eben die entscheidenden sind, einmal für die Übersetzer-Dolmetscher und einmal für die Fremdsprachenkorrespondentinnen. Beides sind einigermaßen angestaubte Titel mittlerweile. Ne? Wir hatten ja gerade schon mal gesagt, die Leute, die einen Abschluss in der Tasche haben, gehen häufig auch ganz andere Wege, ne? Die zwar auch mit Übersetzen und Sprachhandling zu tun haben, aber deren Jobbezeichnung wäre eine ganz andere. Also der Lehrplan ist sehr stark von KI durchtränkt in beiden Ausbildungsrichtungen, was schön ist. Es ist natürlich nicht so einfach, das Personal, das du hast, ja, auch immer mitzunehmen auf diesem Weg. Deswegen fließt sehr viel Kraft und Arbeit in Fortbildungsmaßnahmen bei uns. Und wie gesagt, der Wille, sich immer die Unternehmen zurück ins Haus zu holen, um zu sehen, wo sind die Bedarfe, wo können wir auch vielleicht ein bisschen außerhalb des Lehrplans noch Möglichkeiten schaffen, damit die Leute wirklich fit für das sind, was sie später im Job auch mal machen müssen.
Du hast schon ein bisschen das aktuelle Berufsfeld angerissen. Wenn du jetzt drauf schaust, vielleicht auch deine Zeit, die du bisher in dem Beruf verbracht hast, gibt es Berufe, die jetzt wirklich als ausgestorben gelten? Und andersrum gefragt, gibt es auch welche, die jetzt neu hinzugekommen sind aufgrund der technischen Entwicklung?
Ja, also ausgestorben wüsste ich jetzt nicht, weil die klassische Übersetzer- und Dolmetscherstelle, wenn man von denen jetzt ausgeht, die gibt es nach wie vor. Es gibt sie nur aus meiner Sicht plötzlich in ganz neuen Branchen, ne, wo früher vielleicht der Bedarf noch nicht so da war. Also das würde ich nicht sagen, dass die ausgestorben sind. Aber ich würde sagen, es hat sich eine Fülle von neuen Berufsbezeichnungen entwickelt und ist momentan eben dabei, sich zu etablieren auf dem Markt. Alleine schon der ganze Bereich im weitesten Sinne zusammengefasst als vielleicht auch Computerlinguistik oder Datenanalyse. Ne? Wie trainiere ich Maschinen? Wie mache ich sie besser für ein Unternehmen, das sich es vielleicht leistet, diesen Schritt zu gehen, ne? Eine eigene Software zu entwickeln, um die eigenen Sprachbedarfe abzubilden. Und da gibt es immens viel Potenzial. Das heißt, wenn wir junge Leute ausbilden, die sowohl das Tech-Know-how mitbringen, und damit meine ich jetzt tatsächlich auch von der Pike, also das Verständnis nicht nur wie kann ich mit zwei Daumen über so einen Handybildschirm gleiten, möglichst elegant, sondern wirklich, was ist die Hardware? Ne? Wie funktioniert das alles? Wie hängt es zusammen? Dann, glaube ich, haben junge Leute eine immens vielseitige Chance, Einstiegsmöglichkeiten in einem sich transformierenden Jobmarkt zu finden. Ja? Aber das war auch schon immer so. Ne? Es gab auch früher ohne diese rasanten technischen Entwicklungen schon Leute, die haben besser Fuß gefasst. Und welche, die haben sich schwerer getan. Und am Ende, aus meiner Sicht, fällt es immer auf die Persönlichkeit dann zurück. Ne? Schaffe ich es, mich zu öffnen für neue Sachen? Und schaffe ich es, vielleicht auch durch meine Persönlichkeit ansprechend für Kunden zu wirken, ne? Die mich dann vielleicht für den nächsten Auftrag wieder buchen wollen?
Jetzt ist die WDS ja nicht nur ein Ausbildungszentrum, sondern hat auch eine Übersetzungsagentur unter dem eigenen Dach, den Sprachenservice. Was passiert dort und wie hat sich auch die Arbeit dieses Services im Zuge der Entwicklung durch KI vielleicht transformiert?
Also bei uns im Sprachenservice ist KI tatsächlich noch kein großes Thema. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch in vergleichbaren Übersetzungsagenturen der Fall ist. Denn was wir hauptsächlich machen, ist beglaubigte Übersetzungen zu liefern. Ne? Also für Leute, die ihre Zeugnisse oder ihre Urkunden übersetzen lassen müssen. Und da kannst du dir vorstellen, steigt auch der Bedarf immens an. Ne? Deutschland ist ein Zuwanderungsland. Wir suchen Fachkräfte an allen Ecken und Enden. Und bevor diese Fachkräfte hier in Deutschland Fuß fassen können, müssen sie alle ihre Unterlagen auf Deutsch vorliegen haben. Sie müssen Sprachkurse, wohlgemerkt, besuchen, damit sie hier ankommen können und in den Jobs, die wir für sie haben, arbeiten können. Das heißt, ich würde sagen, bei uns im Agenturgeschäft ist die KI noch relativ raus, weil diese Urkunden eigentlich schon als Vorlage bei vielen Übersetzern, die viel Erfahrung haben, vorhanden sind. Da würde dann quasi müssten die einzelnen Aspekte geändert werden. Die Beglaubigung an sich kostet Geld, weil ja der Übersetzer ein beeidigter Übersetzer ist. Und eben das fachliche Auge, das unerlässlich ist, wenn es um, hatten wir schon gesagt, juristische Dokumente geht, ebenso. Und der zweite Punkt, der mir auch ganz wichtig ist, weil er hervorhebt, wieso Sprache durch Menschen eine sehr wichtige Rolle spielt, ist, dass Fachkräfte, die wir nach Deutschland holen für die Sektoren, hauptsächlich im Gesundheitswesen, aber auch anderorts, die müssen Deutsch auf B2-Niveau sprechen, weil es keinen Sinn macht, wenn ein junger Senegalese, der in der Pflege arbeitet, ne, sich nicht ausdrücken kann mit den älteren Bedürftigen dort. Und auch wenn es da in anderen Ländern schon sehr interessante Entwicklungen im Bereich KI gibt, ne, Pflegeroboter werden da getestet, ist das, glaube ich, nichts, was in der Breite Anwendung finden wird. Weil ich eben glaube, dass Menschen Menschlichkeit wollen.
Da geht es auch ein Stück weit um Akzeptanz auf der einen Seite der Betroffenen, die dann mit diesen KI-Tools dann mitunter umgehen müssen. Aber auf der anderen Seite, was du jetzt in der ersten Teil deiner Antwort dich darauf bezogen hast, die Frage des rechtlichen Rahmens, der letztlich dann auch immer noch den Menschen immer noch als zentralen Bezugspunkt nennt und auch eine reine KI-Übersetzung eigentlich auch keine juristisch valide Aussage hat, richtig?
Ja, genau. Es folgt ISO-Normen, ne? Und es ist, muss juristisch sauber sein. Wenn ein beeidigter Übersetzer ein Dokument freigibt mit seinem Stempel, dann ist das die einzige Form, wie momentan solche Urkunden anerkannt werden. Natürlich kann er oder sie mit den Tools arbeiten, die man für richtig hält. Und wobei ich nicht glaube, wie vorhin schon mal erwähnt, dass da sehr viel KI Anwendung findet. Denn ein wirklich gut sortierter Übersetzer hat diese Vorlagen parat nach etlichen Jahren Arbeit.
Ja, vielleicht abschließend gefragt, wie glaubst du, wird sich denn das Berufsbild in den kommenden Jahren noch weiter transformieren? Oder vielleicht anders gefragt, wie blickst du auf ein zukünftiges Szenario, wie wird werden Absolvent in deiner Schule vielleicht im Jahr 2036 arbeiten?
Also ich glaube in allen möglichen Branchen erstmal, weil der Bedarf an jungen, kommunikationsstarken Leuten immer weiter steigt. Und ich glaube, dass tatsächlich, also es ist ja, wir hatten das Wort, das wir heute am meisten verwendet haben in unserem Gespräch, ist, glaube ich, rasant. Also wir können es alle nicht einschätzen, was der nächste große Schritt sein wird und wann er kommen wird. Aber die Erfahrung der letzten Jahre hat gezeigt, es sind eher Monate als Jahre. Und insofern werden wir weiter Gas geben, ne, dass unsere Studierenden diese Offenheit mitbringen und sie lernen für Tech und dann eben wirklich auch gut damit umgehen können im Job. Und ja, ich glaube schon, dass es ohne nicht mehr gehen wird. Ja, und wie weit uns das trägt, bevor vielleicht auch wieder ein Backlash kommt, hat die Geschichte auch schon häufig gezeigt, dass das passiert. Wer weiß. Ja, ein Kollege von mir hat neulich eine schöne Anekdote gebracht zu dem Thema, hat gesagt, ach, Simone, bis Pfingsten ist alles gut. Und dann habe ich gesagt, wieso bis Pfingsten? Der Hintergrund von Pfingsten ist ja der, dass Jesus den Jüngern die Botschaft aufgetragen hat, in die Welt zu ziehen und zu verkünden, was geschehen ist. Und er hat ihnen die Mittel dafür gegeben, Sprachbarrieren zu überwinden, sonst hätte es nie in die Welt getragen werden können. So ist Pfingsten eigentlich auch ein Ereignis, das von der Überwindung von Sprachbarrieren kündet, sozusagen. Mhm. Jetzt wäre es wahrscheinlich ein bisschen zu kurz gegriffen zu sagen, bis Pfingsten ist alles safe. Aber ich glaube schon, dass die Entwicklungen sehr rasant verlaufen.
Ja, okay, vielleicht müssten wir dann dich nochmal einladen zu gegebenen Zeitpunkt, um nochmal zu schauen, wie es dann sich weiterentwickelt hat. Nach Pfingsten auf jeden Fall, vorher wird es eng. Genau, Simone Scharrer war das, sie ist Leiterin der Würzburger Dolmetscherschule. Vielen Dank für die Zeit und das Gespräch.
Gerne.
Die nächste Ausgabe von ISM Perspectives On, da wird dann Silvia Semiday zu Gast sein, die Leiterin der ESO Education Group. Schaut gerne regelmäßig auf unseren Social Media Kanälen vorbei, um nichts zu verpassen. Und wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne auch eine gute Bewertung da oder empfehlt sie weiter an Freundinnen, KommilitonInnen oder innerhalb der Familie. An der Stelle auch noch ein technischer Hinweis. Die heutige Folge ist die erste, die auch als Videopodcast verfügbar sein wird. Wenn ihr den Podcast also nicht nur hören, sondern auch sehen wollt, könnt ihr das über den YouTube-Kanal der ISM tun. Den Link zum Video findet ihr in den Shownotes. Ich freue mich über Feedback und Anregungen und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören.
Alle im Interview genannten Quellen findest du in den Shownotes zur Folge. Der Podcast ISM Perspectives On wird präsentiert von der International School of Management. Besuche unsere Website ism.de für alle Infos zu den angebotenen Bachelor- und Masterstudiengängen aus dem Bereich der Wirtschaftswissenschaften.